Gut, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir diesmal so einen kleinen Brief uns ausgesucht haben. Der Philemon-Brief ist eines meiner Meinung nach eines der Kleinode in der Bibel. So ein kleiner Juwel, den man schnell überlesen hat, den man auch schnell mal durchgelesen hat. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr entdeckt man in diesem so unscheinbaren Brief. Der Brief des Apostels Paulus an Philemon. Und überschrieben habe ich diese Bibelarbeiten, die wir heute miteinander durcharbeiten wollen, mit der Überschrift Wege in die Freiheit. Hier geht es ja um verschiedene Personen. Es geht um die Hauptpersonen zu nennen, Philemon, Onesimus und Paulus. Und alle drei auf ihre Art und Weise beschreiben uns, wie man in Freiheit kommen kann, wie man Freiheit erlangen kann. Nicht unbedingt von den Umständen, in denen man steckt, sondern in den Umständen, in denen man steckt. Zunächst, heute Morgen wird eine Einführung sein in diesem Brief. Dann geht es um Onesimus, den entlaufenen Sklaven, die Biografie einer Nutzbarmachung. Dann wollen wir uns den Philemon etwas näher anschauen und uns fragen, wie viel darf man eigentlich von einem Christen erwarten? Denn dieser Brief ist ja ein Brief an den Philemon mit einer sehr, sehr hohen Erwartungshaltung. Nämlich, nimm deinen entlaufenen Knecht wieder, schimpf ihn nicht, obwohl er dir Unrecht getan hat, sondern gewinn ihn lieb als einen Bruder. In einer Sklavenhaltergesellschaft war das eine ziemlich hoch angesetzte Erwartungshaltung. Wie viel darf man und was darf man von einem Christen überhaupt erwarten? Da wollen wir uns unterhalten über Erwartungshaltungen, die ja eine ungute Spur in Gemeinde und Familienleben oft hinterlassen. Und dann schließlich das vierte Thema, Paulus, ein alter Kämpfer, in harten Kämpfen weich geworden, nicht hart geworden. In harten Kämpfen hart zu werden, ist ein ganz natürlicher Prozess. In Gottes Reich laufen die Dinge nicht so natürlich ab, sondern übernatürlich. Und da kann ein Mann, der jahrzehntelang in harten Kämpfen gestanden ist, der kann am Ende seines Lebens ein butterweiches Herz haben. Das schenkt Gott. Das will er jedem von uns schenken. Lesen wir zunächst einmal diesen Brief. Und ich hoffe, dass ihr die Gelegenheit hattet oder euch die Gelegenheit geschafft habt, den Brief das eine oder andere Mal durchzulesen. Wenn heute zwischendurch auch immer wieder Pausen sind, sucht euch irgendwo ein stilles Eckchen, lest ihn einfach nochmal durch, diesen Brief. Ich war vor Jahren mal mit einem Team nach Moldawien gefahren, mit jungen Erwachsenen. Und da haben wir diesen Brief durchgearbeitet. Und dann habe ich gesagt, kommt, wir lernen den auswendig. Ein ganzer Brief, ist doch unmöglich. Aber sie haben es geschafft. Und dann vor 2 Jahren, dann kommt der eine nach Jahren, schon wieder 5, 6 Jahre her, kommt er zu mir und sagt, Andreas, ich möchte dir was sagen. Bin ich ganz ohr geworden. Ja, was willst du mir denn dann sagen? Und dann legt er los. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und sagt mir nach 3 Jahren den Brief noch auswendig aus. Ich konnte ihn da schon nicht mehr auswendig. Habe ich gedacht, boah, super. Also, lesen wir diesen Brief miteinander durch. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Appia oder Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was ich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Zunächst etwas zu den Umständen, zu der Zeit, zu den Besonderheiten dieses Briefes. Dieser Brief ist der persönlichste Brief des Paulus. Es gibt nur noch 2. und 3. Johannes, 1. und 2. Timotheus und Titus, die an Privatpersonen adressiert sind oder auch an Hausgemeinden, die damit verbunden sind, so wie auch hier im Haus von Philemon, da versammelt sich eine kleine Hausgemeinde, an die dieser Brief natürlich auch gerichtet ist. Das ist der einzige Brief im Neuen Testament und das einzige Buch in der Bibel, welches ausschließlich Alltagsproblemen des häuslichen Lebens gewidmet ist. Und allein das ist schon gewaltig, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott in der inspirierten Heiligen Schrift auch einen Brief vorgesehen hat, wo es nicht um große Theologie geht. Keine Dogmen werden aufgezählt, es werden keine Irrlehren bekämpft. Es geht nur darum, Ordnung in eine Familie zu bringen, die in Unordnung geraten ist. Deswegen, weil Sklaven zum Familienhaushalt gehörten. Und hier war eine Unwucht entstanden. Und dieser ganze Brief, da geht es nur darum, diese Familie wieder in einen harmonischen Zustand zu bringen. Und das ist gewaltig. Ihr findet im Koran keine Sure, wo es nur um Familienleben geht. Oder in anderen Religionen. Da geht es um große Gedanken, um das große Nirvana oder um große Kämpfe oder sowas. Aber dass da ein Gott ist, ein allmächtiger, allwissender Gott, der ewig ist. Und dass der sich interessiert für diese Bruchlinien, die durch Familien gehen. Und dass er ein ganzes Buch im Neuen Testament dafür reserviert hat, zu zeigen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Nicht unbedingt, wie man sie löst, aber wie man damit umgeht, das ist gewaltig. Und da haben wir es wirklich schon außerordentlich gut, dass wir so einen Herrn haben dürfen, der auch in unser Familienleben hineinschaut und der mitkriegt, wo eben die Bruchlinien durchlaufen durch unsere Familien, auch durch unsere Gemeinden und sich darüber erbarmen will. Etwas ähnlich ist das Buch Ruth, was wir ja letztes Jahr durchgenommen haben. Da geht es eigentlich auch nur um Familienprobleme, um eine Witwe oder um drei Witwen, wie denen geholfen werden kann. Von daher sind Philemon und Ruth einander sehr ähnlich. Und ich freue mich, dass wir letztes Jahr Ruth hatten und jetzt sich direkt der Philemon, das neutestamentliche Gegengewicht oder die neutestamentliche Ergänzung, daran anschließt. Nur Ruth unterscheidet sich von Philemon-Brief darin, dass am Ende der Horizont ganz weit geöffnet wird und wir erfahren, oh, hier geht es ja um die Linie des Messias. Darum geht es. Dieser Aspekt ist im Philemonbrief nicht und ich bin dankbar dafür, dass der Philemonbrief ohne all diese Dinge auskommt und sich nur auf Familie, Familienprobleme konzentriert. Das gibt mir Hoffnung für meine Familie, soll euch Hoffnung geben für eure Familien, egal welche Probleme uns ins Haus stehen. Uns gibt wohl kaum ein Familienleben, auch kaum ein christliches Familienleben, was immer so über die Höhen dahin schwebt. Da gibt es immer wieder auch so die Herausforderungen. Und wir haben einen Herrn, der genau darum Bescheid weiß, der den rechten Rat hat und der uns zeigt, wie wir in solchen Situationen, die uns vielleicht auch über den Kopf wachsen, uns dennoch richtig und geistlich und liebevoll verhalten können. Hier zeigt sich eine außergewöhnliche, tiefe menschliche Wärme und Einfühlsamkeit. Meint sehr erstaunlich, es ist der große Apostel Paulus. Mehrmals Schiffbruch erlitten hat der gute Mann, mehrmals durchgeprügelt worden, viele Anfechtungen, viele Anfeindungen, jahrelang im Gefängnis gesessen. Und dieser Mann, der so gestellt wurde, der ist in der Lage, so einen feinen Brief zu schreiben. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal einen Brief, so einen feinfühligen Brief geschrieben hat. Zumal in unserer Gesellschaft, wo man alles schnell mit 3 Zeilen WhatsApp oder Instagram abgehandelt hat. Eigentlich schade, dass wir es verlernt haben, Briefe zu schreiben, wo man sich auch mal die Zeit nimmt, um sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und mitfühlend Dinge auszudrücken und das Gegenüber da abzuholen, wo es steht. Und hier sehen wir den Einfluss des Evangeliums auf das soziale Leben und auf Umgangsformen und auf persönliche Beziehungen. Denn wie wir letztes Jahr auch gesehen haben, der Boas, er bringt uns bei, wie man ein Kavalier ist, wie man ein Gentleman werden kann. Paulus bringt uns das auch bei. Schaut, wie er hier mit dem Philemon spricht, wie zurückhaltend und höflich. Ich wollte nichts gegen deinen Willen tun, nur freiwillig. Sehr, sehr zuvorkommend. Auch Paulus, ein echter Gentleman. Und dieser Brief thematisiert eine Problematik, die wir heute so nicht mehr kennen. Zumindest nicht in dieser Form, nämlich eine Sklavengesellschaft, in der es Menschen gab, die einfach überhaupt keine Rechte hatten, die einfach zu funktionieren hatten. Heute werden sie ersetzt durch Moulinex, durch Kühlschrank, durch Tiefkühltruhe, durch Mikrowelle und so weiter. Dafür hat man früher seine Sklaven gehabt und die haben ungefähr dasselbe Ansehen gehabt und genauso viele Rechte auf Selbstbestimmung wie euer Mikrowellenherd. Das war die damalige Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft spielt sich das ab. Und diese Gesellschaft, diese Sklavenhaltergesellschaft hat die Menschheit begleitet über Jahrtausende und ist jetzt erst dabei auszuklingen, ist noch nicht ausgeklungen. Und so durch den Lauf der Kirchengeschichte gibt es die verschiedensten Reaktionen darauf. Auf der Synode von Gangra 340 wurde die Sklavenflucht kirchlicherseits noch mit einem Anathema belegt. Immerhin 300 Jahre, knapp 280 Jahre oder so, nachdem dieser Brief geschrieben wurde, war die christliche Kirche immer noch so, dass sie gesagt hat, wenn ein Sklave, wenn er das nicht mehr ertragen konnte und er flieht und er ist ein Christ gewesen, der wird ausgestoßen aus der Gemeinde. Der wird mit einem Fluch belegt. Dann etwas später bei Augustin, da sehen wir, Augustin kommentierte, Christus sei nicht gekommen, Sklaven frei zu machen, sondern er sei gekommen, um aus schlechten Sklaven gute Sklaven zu machen. Also das Sklavendasein wird überhaupt nicht irgendwie in Frage gestellt. Das ist eine Gegebenheit. Etwas, womit man einfach leben muss. Und wenn du Sklave bist, gut, da hat Gott dich halt in diesen Stand versetzt. Und versuch nicht da rauszukommen, sondern versuch ein guter Sklave zu sein und damit ein Zeugnis zu sein. Johannes Chrysostomus zur selben Zeit meinte, Paulus habe Onesimus zurückgeschickt, damit die antike Gesellschaft nicht erschüttert würde. Auch ein ganz interessanter Gedankengang. Weil, so sagt er, wenn jetzt der Paulus dem Onesimus gesagt hätte, du bleib hier, du bist jetzt ein freier Mann, damit wären die Grundfesten der damaligen Gesellschaft ja zerstört worden. Dann machen wir jetzt einen Sprung über 1000 Jahre. Hat sich bis dahin was geändert? Noch nicht grundlegend, aber man fängt schon an, anders drüber zu denken. Erasmus von Rotterdam, der große Humanist, entdeckt in Paulus ein Vorbild an Humanität, weil er als eigentlich Unbeteiligter sich zum Fürsprecher der Armen macht. Ihr merkt, hier geht es gar nicht um eine Sklavenhaltergesellschaft nach Gottes Willen oder nicht nach Gottes Willen, sondern es wird alles reduziert auf ein ungefährliches Terrain, auf dem man sich bewegen kann, ohne in Gefahr zu bereden, nämlich, hier wird einem sozial Schwächeren geholfen. Ist freundlich, ist nett, ist lieb. Aber damit hat man das Ganze entschärft. Man lässt die Brisanz der Thematik gar nicht an sich herankommen. Martin Luther sieht das anders, denn damals waren die Bauernaufstände und Martin Luther wirft Onesimus vor, christliche Freiheit fleischlich missverstanden zu haben und deswegen geflohen zu sein. Da merkt ihr die Zeitumstände von Luther. Die Bauern sind aufgestanden und Luther hat gedacht, wenn jetzt die Bauern auch noch den Philemonbrief lesen, dann meinen die ja, sie seien im Recht und das sei vom Neuen Testament gestützt. Deswegen sagt er, ja, der Onesimus ist ein Negativbeispiel. Der hat einfach das, was Gott uns als geistliche Freiheit geben will, das hat er fleischlich missbraucht und ist davongelaufen. Im 19. Jahrhundert legen dann deutsche Exegeten diesen Brief hauptsächlich lutherisch aus. Als Zeugnis dafür, gesellschaftliche Strukturen als Gott gegeben nicht anzutasten. Wenn du in einer Sklavenhaltergesellschaft lebst, dann lebst du halt da drin. Das hat Gott verordnet und finde deinen Platz darin. Begehre nicht auf. Die angelsächsischen Exegeten, die haben eine andere Position entwickelt. Und die sehen in diesem Brief einen Hinweis, dass Sklaventum per se nicht dem biblischen Menschenbild entspricht und überwunden werden muss. Und ihr seht, über fast 2000 Jahre hat hier eine Entwicklung stattgefunden, und zwar vor allen Dingen im englischsprachigen Raum. Da sind die Angelsachsen uns vorausgegangen. Und zwar sind da verschiedene Gestalten. Abraham Lincoln, 1861, der eben das Sklavendasein aufgehoben hat. Die Sklaven wurden alle in die Freiheit entlassen. Vorher hat es den Juristen William Wilberforce gegeben in England im 18. Jahrhundert, der als Jurist im House of Parliament dafür gekämpft hat, dass der Sklavenhandel abgeschafft wird. Nicht das Sklavensein, sondern der Sklavenhandel. Und der ist unterstützt worden von John Newton. John Newton, der ja geschrieben hat Amazing Grace. Und wer die Biografie aus dem CLV-Verlag noch nicht gelesen hat, kann man nur wärmstens empfehlen. Es gibt auch eine Biografie über Wilberforce. Also wirklich hochinteressant, diese Bücher zu lesen. John Newton selbst war ja Kapitän auf einem Sklavenschiff. Der ist an die Ostküste Afrikas gefahren, ist die entlang gefahren, hat an den Häfen von den arabischen Sklavenhaltern die afrikanischen Sklaven gekauft und hat sie über den Atlantik nach Mittelamerika in die Karibik gebracht und dort mit Gewinn verkauft. Bis ihm irgendwann das Gewissen geschlagen hat und er gesagt hat, das kann nicht Gottes Willen sein, dass man Menschen wie Vieh verkauft. Das war schon eine gewaltige Einsicht, aber selbst Wilberforce und Newton haben gegen den Sklavenhandel gekämpft, nicht dagegen, dass es überhaupt Sklaven gibt. Das hat dann noch 100 Jahre gebraucht, bis man so weit gewesen ist. Und das Interessante ist, wenn wir den Philemonbrief durchlesen, ohne die Sklaverei damals bereits zu geißeln oder abschaffen zu wollen, ist der Philemonbrief doch ein ergreifendes und frühes Dokument zur Überwindung der Sklaverei. Denn in einer Gesellschaft, in welcher eine außergewöhnliche Autorität, wie der Paulus war nun wirklich überall anerkannt. Man hat gewusst, das ist ein Mann, der wirklich seine Gesundheit, sein Leben, all seine Kapazitäten dem Herrn ausgeliefert hat. Diesen Ruf hatte er. Und wo so ein Mann sich selbst als ein Sklave Christi bezeichnet und als ein Sklave aller bezeichnet. Und wenn dieser Mann, der sich selbst als Sklaven bezeichnet, gleichzeitig einen echten Sklaven als mein Herz bezeichnet, dann merkt ihr, da ist im ganzen Sklavenwesen der Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist enthüllt worden oder ausgehüllt worden. Es hat keine Substanz mehr. Nicht durch eine Revolution, sondern indem ein Freier sich selbst zum Sklaven gemacht hat. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Und dem dürfen wir verdanken, dass es heute nicht mehr eine Sklavengesellschaft gibt. Das haben wir nicht all den Revolutionen zu verdanken, sondern den wichtigsten Beitrag hat das Evangelium geleistet, wo freie Menschen sich selbst als Sklaven Christi bezeichnen und wo sie Sklaven als geliebte Brüder und als mein Herz bezeichnen. Und damit ist das ganze Sklavenwesen ad absurdum geführt worden. Das braucht natürlich seine Zeit, bis diese Zeitbombe richtig losgeht. Sie hat immerhin 1800 Jahre lang getickt und dann im 19. Jahrhundert endlich hat sie all die Kraft entfaltet, die da drinnen steckt in diesem vorbildlichen Verhalten und das Sklavenwesen ist abgeschafft worden. Dieser Brief läutet keine Sozialrevolution mit Gewalt ein, zum Beispiel die Französische Revolution oder 1789 oder die russischen Revolutionen von 1905 und von 1917 oder in der Folge dann viele Revolutionen in Lateinamerika, in Afrika, in Südostasien. Es waren alles Revolutionen gewesen, wo den Menschen Freiheiten geschaffen werden sollen und gleichzeitig wurden neue Unfreiheiten geschaffen. In Russland 1905, 1917, da wurden dann vermeintlicherweise alle Menschen befreit und gleichzeitig wurden sie geknechtet vom Kommunismus. Dann war man halt nicht mehr ein Leibeigener von dem Grundbesitzer, sondern man war letztlich ein Leibeigener der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Diese schön klingende Devise der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist nicht alles, das wird uns in den Geschichtsbüchern so gesagt. In Wirklichkeit hieß es Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Tod. Das wird meistens verschwiegen in den Geschichtsbüchern. Es war eine totalitäre Revolution, die neue Sklaven geschaffen hat. Und die neuen Sklaven, die hatten überhaupt kein Lebensrecht gehabt. Wer nicht einverstanden war, der wurde einfach eliminiert. Und dann denkt an Robespierre und wie sie alle heißen oder geheißen haben, denkt an die Guillotine, denkt an den Spruch, der damals kreiert wurde, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Nicht zu sowas ruft das Evangelium auf, sondern zu einem friedlichen Wandel, nicht gezwungen, sondern freiwillig, weil eine Gesellschaft erkennt, Gott hat sich das anders vorgesehen. Und jeder Mensch hat einen unheimlich großen Wert vor Gott. Wisst ihr, wann das letzte Land Sklaverei abgeschafft hat? Was meint ihr, wann ist in dem letzten Land Sklaverei offiziell per Gesetz abgeschafft worden? In welchem Jahr? Wer hat einen guten Vorschlag? Zum Preis gibt es eine Tasse Tee.
Ich würde sagen, es ist noch nicht in allen Ländern abgeschafft.
Aha. Du bist gut, aber es ist inzwischen in allen Ländern abgeschafft. Aber das letzte Land war Mauretanien, wo die Sklaverei 1981 abgeschafft wurde, vor 41 Jahren. Und erst seit 2007 wird in diesem Land Sklaverei unter Strafe gestellt. Und in Mauretanien gibt es heute ungefähr 100.000 illegale Sklaven. in unseren Tagen. Ihr merkt, dass das braucht, bis das ins menschliche Hirn überhaupt mal einsickert und eine Gesellschaft so transformiert wird. Und es gibt ein ganz bewegendes Beispiel, wie das Ganze so ausgehöhlt wird. Und das sehen wir in St. Petersburg, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Fürstin Liwin. Und zwar war das eine Fürstin, die hat einen großen Palast gehabt in St. Petersburg und die ist zum Glauben gekommen. Und die hat dann mit ihren Töchtern, da hat sie man hat damals gesagt, für die gefallenen Mädchen, also für Prostituierte, hat man Handarbeitsunterricht gemacht. Die haben gelernt zu sticken, zu häkeln, zu nähen und so weiter, damit sie einen anderen Lebenserwerb haben. Und die Fürstin und ihre Töchter haben im Palast für die Prostituierten diesen Unterricht abgehalten. Aber da haben sich natürlich mehrere bekehrt in diesem Haushalt. Und unter anderem auch der Kutscher hat sich bekehrt. Und es war dann eine Versammlung geworden. Und der Kutscher war Ältester in der Versammlung, in der seine Fürstin ein normales Gemeindeglied war. Toll, was das Evangelium bewirkt. Und es muss damals schon komisch gewesen sein, also ich habe den Palast gesehen, ich glaube in der Maler Morskaya Ulitsa in St. Petersburg war der, also ein beeindruckendes Gebäude. Und da wird berichtet, dass die anderen Grafen, wenn die dann Sonntagnachmittags auf dem KW zur Fürstin Liwin gegangen sind, da haben sie sich gewundert, dass es so ein bisschen nach Stall muffelt in der Eingangshalle. Ja, das lag daran, dass in der Eingangshalle am Morgen die Versammlung waren. Da waren der Kutscher und die Stallknechte. Und die haben auch ein bisschen Berufsaura mit hineingetragen in den Palast. Aber was für ein Zeugnis. So ist Stück für Stück dieses verkehrte Denken einfach unterspült worden. Wisst ihr, so wie Wasser unter dem Fundament eines Hauses sich gräbt und irgendwann trägt das Fundament nicht mehr. Es hat Jahrhunderte gebraucht. Aber Gott war stets und stetig da am Wirken. Dieser Brief wurde nun paradoxerweise ein Brief, wo es darum geht, dass ein Sklave in die Freiheit entlassen wird, im Gefängnis geschrieben, als der Schreiber selbst in Unfreiheit gewesen ist. Man weiß nicht genau, war das in Rom, war das in Caesarea, es gibt sogar ein paar Exegeten, die sagen, das könnte in einer Gefangenschaft in Ephesus gewesen sein, eine Gefangenschaft von Paulus, die im Neuen Testament nicht erwähnt wird. Aber das ist ziemlich hypothetisch. Wenn er im Gefängnis in Ephesus gewesen wäre, da hätten wahrscheinlich die Kirchenväter das irgendwann mal erwähnt. Aber war es in Rom oder in Caesarea? Wir können es nicht ganz genau sagen. Spricht manches dafür, dass es in Rom war. Auch deswegen, weil Rom natürlich weiter weg ist von der Türkei. Und wenn man als Sklave weggelaufen ist, da hat man natürlich versucht, möglichst weit wegzukommen und in der Anonymität einer Megapolis, einer Riesenstadt, unterzutauchen, damit man dort nicht erkannt wird. Es gab nämlich damals Menschen, die einen Beruf daraus gemacht haben, entlaufene Sklaven zu fangen. Und die haben sich damit ihr Geld verdient. Also entlaufene Sklaven waren immer in großer Gefahr. Und da war es natürlich naheliegend, nach Rom zu gehen. Da gibt es so viele Menschen, bis man dort gefunden wird. Die Chance ist nicht so groß. Wahrscheinlich wurde der Philemonbrief etwas früher geschrieben als der Kolosserbrief. So ein paar wenige Wochen oder Monate scheint er früher geschrieben worden zu sein. Denn zwischen diesen beiden Briefen scheint eine Entwicklung stattgefunden zu haben. Zum Beispiel in Philemon 2, im Vers 2, wird der Archippus als Mitkämpfer beschrieben, aber er wird erst nach Philemon erwähnt und erscheint Philemon und Appia gegenüber in einer untergeordneten Rolle sich zu befinden. In Kolosser 4, Vers 17, da hat der Archippus bereits einen konkreten Dienst in der Gemeinde und er wird ermutigt, ihn gewissenhaft wahrzunehmen. Von daher nimmt man an, dass der Philemonbrief früher geschrieben worden ist als der Kolosserbrief und dass der Archippus inzwischen schon eine gewisse Zeit gehabt hat, einen Dienst zu beginnen und sich darin zu bewähren. Und ihm wird gesagt, du, das hast ja schon ganz gut gemacht so die ersten Wochen, mach weiter so. Und im Philemonbrief kehrt der Onesimus zurück in Vers 12 als ein frisch bekehrtes Kind. In Kolosser 4, Vers 9 wird der Onesimus bereits als ein treuer Bruder beschrieben. Um treu zu sein, muss man erstmal eine gewisse Weile seine Treue bewiesen haben. Also von daher scheint es, dass der Philemon-Brief erst geschrieben wurde nach Kolosse, wo der Philemon wohnt, und dann wenige Wochen oder Monate später der Kolosserbrief. Und wir sehen, wie sowohl hier der Archippus inzwischen schon an Kontur gewonnen hat und wie der Onesimus, der eigentlich ja ganz klein und demütig als entlaufener Sklave zurückgekommen ist, wie er sich jetzt schon bewährt hat und ein anerkannter, treuer Bruder ist innerhalb dieser Zeit. Wie kann man den Brief einteilen? Also ich werde, wenn ich den Brief oder während ich den Brief durchgehe mit euch, ihn nicht so einteilen, sondern werde Schwerpunkte setzen. Aber eine Möglichkeit ist, dass man ihn wie ein Plädoyer, ein Gerichtsplädoyer sieht. In den Versen 1 bis 7 die Vorbereitung des Plädoyers, in den Versen 8 bis 20 das Plädoyer selbst und in den Versen 21 bis 25 der Abschluss. Also gewissermaßen, hier schreibt Paulus wie ein Anwalt, der hier für die Rechte seines Klienten kämpft. Und mich hat das erinnert, ich weiß, ich habe mir hier schon mal Sacharja durchgesprochen, den Propheten Sacharja. Da gibt es nämlich ein wunderschönes Kapitel, ist eines meiner Lieblingskapitel. Sacharja 3. Josua, der Hohepriester, der 16 Jahre lang versagt hatte und dort wiederhergestellt wird in einer ganz, ganz tollen Vision. Und da sind viele Parallelitäten zwischen Onesimus, der versagt hat, und dem Hohenpriester Josua, der versagt hat. Zunächst, beide waren sie vorher unnützbar. Der Onesimus, da heißt es, der einst unnütz war. Und der Josua, da heißt es, ist er nicht ein Brandscheid. Also ein Brandscheid, was will man damit anfangen? Und da wird sogar gesagt, der gerade aus dem Ofen rausgezogen wurde, der total verkohlt ist und noch stinkt. Also nicht sehr nutzvoll. So wird der Josua, der Hohepriester, in Sacharja 3 beschrieben. Das Motiv der Wiederherstellung ist Erbarmen. Ihn, das ist mein Herz, sagt der Paulus. Ein wunderschöner Ausdruck, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Von Josua, dem Hohepriester, der Jerusalem vorsteht, heißt es, Jahwe, der Jerusalem erwählt hat, sich darüber erbarmt hat. Der Preis der Wiederherstellung ist, dass der Geschädigte draufzahlt. Paulus sagt, ich schreibe mit meiner eigenen Hand. Wenn er dir einen Schaden zugefügt hat, rechne es mir zu. Ich werde es bezahlen. Und bei Josua, dem hohen Priester, da sagt Gott, ich habe deine Ungerechtigkeit weggenommen. Gott nimmt den Schaden auf sich und bezahlt dafür. Und danach ist der Onesimus brauchbar. Mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Ein Sklave war schon sehr brauchbar, und das heißt es mehr als ein Sklave. Aber ein Bruder ist ja noch viel mehr brauchbar als ein Sklave. Ein Sklave kann nur eine Funktion erfüllen. Ein Bruder, der kann Erbarmen haben, der kann trösten. Etwas, was ein Sklave für ihn überhaupt nicht vorgesehen ist in seiner Rolle. Bei Josua, da heißt es, Josua, du hast zwar 16 Jahre versagt, aber ich gebe dir wieder einen Dienst. Du kannst mein Haus richten und meine Vorhöfe behüten. Und danach sind beide von Fruchtbarkeit gezeichnet. Der Onesimus, der jetzt wieder nützlich geworden ist, und der Josua, der Hohepriester, von dem es heißt, er darf unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum sitzen. Er darf wieder Frucht bringen. Also soweit die Parallelität. Was lehrt uns der Philemonbrief? Wir haben ja noch gar nicht richtig reingeschaut, aber so ein paar Dinge haben wir schon erkannt, die uns der Philemonbrief beibringt. Nämlich erstens, und das ist wunderschön, häusliche Probleme sind Gott nicht gleichgültig. Das ist ermutigend und einschüchternd. Weil wenn bei mir eine Schieflage ist in der Familie, dann ist es nicht gut, wenn ich mich am Sonntagmorgen hier vorstelle und großgeistliche Sprüche loslasse. Sondern dann erwartet Gott, dass ich mich erstmal um die häuslichen Probleme kümmere mit der Hilfe des Herrn. bevor ich groß auftrete. Häusliche Probleme sind Gott nicht gleichgültig. Und wenn man mal das Alte Testament und dann vor allen Dingen Hebräer 11, das Kapitel der sogenannten Glaubenshelden, das steht natürlich nicht in der Bibel, Glaubenshelden. Es gibt keine Glaubenshelden. Es gibt vorbildliche Gläubige, von deren Glauben wir was leben können. Aber keiner von denen, die in Hebräer 11 aufgeführt werden, würde sich jetzt hier vor uns stellen und würde sagen, also nur, dass wir, damit ihr es wisst, ich bin ein Glaubensheld, in aller Bescheidenheit natürlich, würde keiner tun. Es gibt keine Glaubenshelden. Das ist einfach unsere menschliche Tendenz, Menschen zu glorifizieren und ihnen so eine Aura zu verleihen. Sondern all die, die einen vorbildlichen Glauben haben, die haben einfach gelernt, immer weniger auf sich und immer mehr auf den Herrn zu schauen. Und vom Herrn zu erwarten, dass er all ihren Mangel ausfüllt. Und wenn man unter diesem Aspekt häusliche Probleme mal die Bibel durchliest, das ist interessant und es ist irgendwo auch erschütternd und gleichzeitig wieder ermutigend, wie viele häusliche Probleme sich quer durch die Bibel ziehen. Fangen wir vorne an. Das ideale Paar. Man muss eine ideale Ehe sein. Wenn die Frau aus meiner Rippe gemacht wird, dann kann ja doch nicht viel schief gehen, denkst du. Da ist gewaltig was schief gegangen. Eva, die sich hat verführen lassen, Adam in den Ungehorsam gezogen hat. Als Adam zur Rede gestellt wird, putzt er sich ab und sagt, naja, schau, ich habe sie mir ja nicht gemacht. Die hast du mir gegeben, diese Frau. Und Eva, na, ich kann ja nichts dazu. Ja, wer hat denn Schlangen und so weiter geschaffen? Ich habe doch keine Tiere geschaffen. Die musst du geschaffen haben, die Schlange. Der hat mich verführt. Und dann in der nächsten Generation, dann sehen wir, dass die Verwerfungen tiefer werden und dass der eine Bruder den anderen umbringt. Was für eine furchtbare, also die erste Familie. Ich hoffe, dass niemand von uns so eine Familie hat, wie die erste Familie war. Und war als Vorbild gedacht und ist kein Vorbild geworden. Eheschwierigkeiten, die Geschwister bitter verfeindet, sodass da kein den Abel erschlägt. Blättern wir etwas weiter, dann sehen wir Noah und wir sehen seine Trunkenheit, so besoffen, dass er entblößt vor seinen Söhnen liegt und Kanaan verflucht, ein Familienoberhaupt, welches seine Nachkommen segnen sollte, verflucht ein Nachkommen, weil er selbst betrunken, entblößt im Zelt gelegen ist. Lot, dann wird es schlimmer, seine Frau horcht nicht auf ihn und sie wird ihre Gründe gehabt haben, nicht auf den guten Mann zu hören. Er hat sich ja vorher schon lang genug diskreditiert. Wie soll sie denn da großen Respekt vor ihm haben? Und dann die Schwiegersöhne, als er ihnen sagt, raus aus der Stadt, da kommt Gottes Gericht. Und da heißt es, na, sie konnten ihn noch nicht mal ernst nehmen, ihren Schwiegervater. Und dann die Töchter, mit denen er später Inzest betrieben hat. Abraham, der Sarah gehabt hat und der die Hagar gehabt hat, um von der Sklavin ein Nachkommen zu bekommen. Was muss das mit der Sarah gemacht haben? Was Demütigenderes und Verletzenderes gibt es wohl kaum. Aber nur damit wir wissen, dass unsere Gesellschaft nicht besser ist, Karl Barth, ein Schweizer Theologe aus der Bekennenden Kirche, hat seine Frau gehabt und eine Sekretärin, mit der er vor den Augen seiner Frau in einer Beziehung gelebt hat und zum Schluss eine Grabstätte, wo die drei miteinander begraben wurden. 20. Jahrhundert, aufgeklärtes Europa, evangelischer Theologe, der eine beeindruckende Dogmatik geschrieben hat. Also die Sachen, die sind nicht so weit weg, wie wir meinen. Isaak mit Rebekka, mit den Verwerfungen dort. Rebekka, die den Jakob anstachelt, den Vater zu betrügen. Esau, der schwört, den bringe ich um, der mir das Erbe vor der Nase weggestohlen hat. Jakobs Frauen, und Nebenfrauen und Kinder, die in die Welt gesetzt wurden aus Konkurrenzgeist. Die eine wollte mehr Söhne haben als die andere. Und deswegen wurden die Mägde genommen, damit die Söhne auf die Welt bringen, die dann der Frau, der einen von den beiden Frauen zugerechnet werden. Also das ist kein neues Thema, Kinder aus Gründen der Selbstverwirklichung in die Welt zu setzen. Das ist ein uraltes Thema, wo es gar nicht um die Kinder geht, sondern nur darum geht, wer von uns beiden gebiert mehr Söhne? War damals schon so. Aaron und Miriam lehnen sich im Geschwisterneid gegen Mose auf. Dann sehen wir Davids Frauen. Was muss da für eine Konkurrenz gewesen sein unter den Frauen? Und dann noch dazu sein Ehebruch, als ob er nicht schon genügend Frauen gehabt hätte. Verwerfungen mit den Söhnen. Vergewaltigungen in der eigenen Familie, Mord und Totschlag in der eigenen Familie. Und wir merken, es geht drunter und drüber. Und die Bibel, dafür bin ich so dankbar, nennt das schonungslos. Die Bibel vergoldet nicht das Familienleben und entwirft dann einfach so tolle Vorbilder. Wisst ihr, wie die heilige Familie. Als die Reformation war, da ist das evangelische Pfarrhaus, hat mit einmal eine Vorbildfunktion bekommen. Und das Zölibitäre, die katholische Kirche, wo die Priester nicht heiraten durften, sie haben gemerkt, uns fehlt eigentlich sowas wie ein Pfarrhaus, eine Familie, die eine Vorzeigerolle hat, und hat man die heilige Familie gewissermaßen erfunden. Und Bilder mit der heiligen Familie findet ihr erst nach der Reformation. Das war die katholische Antwort auf das evangelische Pfarrhaus. Und wir sehen, da wird etwas idealisiert. Auch das evangelische Pfarrhaus wurde idealisiert. Und wenn man sich die 70er, 80er Jahre anschaut, Bader-Meinhof-Gruppe, viele von den Terroristen kamen aus evangelischen Pfarrhäusern. Das sind große Verwerfungen. Das tut die Bibel nicht. Die entwirft da nicht irgendein Idealbild, sondern die sagt, so und so wurde gesündigt und so hat Gott sich erbarmt und hat geholfen und hat getröstet und hat wiederhergestellt. Und dann sehen wir im Epheserbrief, dass eines der schönsten Gebete des Neuen Testaments, wenn man von schon schönen und weniger schönen Gebeten überhaupt sprechen kann, ist eigentlich ein bisschen ungut, die Bezeichnung, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. In einem von diesen Gebeten, da richtet Paulus sein Gebet an den Vater, von dem jede Familie benannt ist. Da merken wir, wie hoch Gott Familie schätzt. Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und zum Schluss, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dieses Gebet wird gerichtet an den Urheber, an den Erfinder von Familie. Und Paulus ist das wichtig, obwohl Paulus keine Kernfamilie mehr gehabt hat. Aber ihm war es so wichtig, seine Gebete an Gott zu richten in dem Bewusstsein, Gott hat Familie geschaffen. Und Gott, der Autor der Familie, will uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, wie es in dem Gebet heißt, mit Kraft stärken, in Liebe wurzeln und gründen und erfüllen mit seiner ganzen Fülle. Und am liebsten tut er das im Kontext der Familie. Deswegen ist es ja nicht gut, dass der Mensch allein sei, sondern die Schöpfungsordnung ist, dass jeder Mensch eine Familie hat. Denn im Familienkontext können wir doch so viele Dinge lernen. Im Familienkontext lernen wir, mit Konflikten umzugehen. Außerhalb der Familie kann ich Konflikten einfach aus dem Weg gehen. Die Person, die ist mir doch wurscht. Also bevor ich mit der Person streite, komm, da gehe ich doch einfach woanders hin. In der Familie klappt das nicht. Da begegnet man sich ständig, da lernt man mit Konflikten umzugehen. Man lernt, den anderen zu lieben, von Herzen zu lieben, obwohl der genauso seine Macken hat, wie ich sie selbst ja auch habe. Also die Familie ist das bevorzugte Übungsfeld, welches Gott uns gegeben hat, damit wir den Charakter Christi immer mehr uns aneignen. Das Zweite, was wir vom Philemonbrief lernen, häusliche Probleme sind Gottes Mittel, um uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Denn das Interessante ist, in Epheser 5, 18, da heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und indem ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und indem ihr allezeit Gott dem Vater Dank sagt für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und indem ihr einander untertan seid in der Furcht Christi oder euch einander unterwerft in der Furcht Christi. So werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann geht es weiter nach dem Vers. Und dann wird das Familienleben abgeklopft. Da geht es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist die Überschrift darüber. Und dann sagt er, Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen, nachdem er vorher aber gesagt hat, ordnet euch einander unter. Als Mann habe ich mich auch meiner Frau unterzuordnen und ihren Bedürfnissen. Das ist keine Einbahnstraße. Nur die Unterordnung sieht unterschiedlich aus. Aber das Prinzip der Unterordnung, nämlich die Bedürfnisse des anderen höher zu achten als die eigenen, das zieht sich durch alle Familienbeziehungen. Insofern muss sich auch der Mann seiner Frau unterordnen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Dann ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr merkt, unter der Überschrift, erfüllt mit dem Heiligen Geist, wird mit einmal das ganze Familienleben in allen potenziellen Gefahrenfeldern aufgedröselt. Und da merken wir, wie wichtig Gott die Familie ist, dass er, damit wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, uns die Familie gegeben hat, um das darin zu lernen. Das Dritte, was wir aus der Tatsache, dass es den Philemonbrief gibt, lernen, ist, selbst gefangen kann man anderen zur Freiheit verhelfen. Lass dich nicht von den Umständen abhalten, Gutes zu tun. Paulus war im Gefängnis gewesen, aber die Fesseln konnten Paulus nicht davon abhalten, anderen zur Freiheit zu verhelfen. Ein Paradox ist das. Aber so wirkt Gott das in seinem Volk. Die Fesseln, die dir angelegt worden sind, können dich nicht daran hindern, Gott völlig zur Verfügung zu stehen. Ob das deine schlechte Gesundheit ist, ob das Familienprobleme sind, ob das andere Probleme sind, es gibt kein Problem, was dich passiv machen müsste in Gottes Reich, sondern in jeder Lage kann und will Gott dich verwenden. Gott schafft keine Umstände, welche er nicht für seine Verherrlichung verwenden will. Erinnert euch an gestern Abend, wo wir gesagt haben, egal in welchen Umständen, es liegt da immer eine Herrlichkeit verborgen, die wir aufdecken dürfen. Und schließlich lehrt uns der Philemonbrief, schaffe unangenehme Umstände nicht gewaltsam ab, sondern taufe sie durch deinen Gehorsam und verändere sie von innen. Und Onesimus soll Sklave bleiben, solange Gott keine Änderung schafft. 1. Korinther 7, ein jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen ist. Ein zum Glauben gekommener Ehepartner soll in der Ehe mit seinem ungläubigen Partner bleiben, um ihn zu gewinnen und den Kindern ein Segen zu sein. Und er denkt an 2. Könige 5, haben wir gestern Abend auch erwähnt, das kleine Mädchen, was in Sklavengefangenschaft nach Syrien geführt wurde und die Gott dort nicht befreit hat aus dem Sklavendasein, aber gebraucht hat, damit Naaman letztendlich den wahren Gott erkennen konnte. Danke für eure Geduld.